Also, ich bin Österreicherin, komme also weder aus der Schweiz noch aus Deutschland, noch ein anderes Ländle, ursprünglich aus einem katholischen Elternhaus und fand mit 22 Jahren zum lebendigen Glauben an Jesus Christus, einfach durch das Lesen in der Bibel, wohl durch eine Lebenskrise hindurch, aber es war dann wirklich das Wort Gottes, das mich angesprochen hat und wodurch ich wiedergeboren wurde. Vom Beruf bin ich Lehrerin, aber jetzt Hausfrau und Mutter von zwei Kindern. Das sind die zwei, sind jetzt aber schon die Bilder schon 2 Jahre alt. Ich muss sie mal verändern. Also es ist unser Benjamin, der wird in der Woche jetzt 13 und die Amelie nächste Woche 10. Gut, dann kannst du die tun. Ja, wir haben ein wichtiges Thema, die Frau in der Gemeinde. Und natürlich würde ich jetzt erstmal gerne fragen, wie ihr euch die Frau in der, kleinen Moment vielleicht noch, Frau in der, ich nick immer, dann weißt du, gell? Die Frau in der Gemeinde vorstellt, welche Erwartungen ihr an eine Frau in der Gemeinde habt. Was soll sie sein? Was soll sie können? Was soll sie tun? Beziehungsweise was soll sie nicht tun? Ja, aber eben um des Vortrags willen wollen wir das jetzt einfach mal im Vortragsstil durchgehen. Mir ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, wie Gott sich uns wünscht. Nicht wie wir uns wünschen, das deckt sich nämlich gar nicht immer, ja, sondern wie Gott sich die Frau wünscht. Was hat sich Gott bei der Erschaffung der weiblichen Geschöpfe denn gedacht? Welche Aufträge, welche Dienste, ja, welche Lebensziele hat er sich für sie ausgedacht? Also, das Wort Gottes hat wirklich viele, viele praktische und wertvolle Tipps, wie eine Frau nach Gottes Herzen aussehen kann. Die Bibel hat gewiss noch viel mehr Anregungen, aber im Laufe der 20 Jahre Nachfolge sind mir persönlich 7 Punkte wichtig geworden. Wir legen die Folie mal auf und machen es auch gleich überblicksmäßig mal durch. Die Frau in der Gemeinde, eine fruchtbare Rebe, damit wollen wir uns beschäftigen, eine gehorsame Christin, eine treue Beterin, eine mutige Bekennerin, eine fleißige Dienerin, eine begabte Jüngerin und eine bewahrte, nicht bewährte, sondern eine bewahrte Gehilfin. Wir kommen zum ersten Punkt, die fruchtbare Rebe. Die Frau in der Gemeinde, eine fruchtbare Rebe. Ihr kennt sicher alle den Bibelvers aus Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Gott braucht also fruchtbare Reben. Er braucht Frauen, durch die er sich verherrlichen kann, durch die er sich groß machen kann. Und Gott wünscht sich so sehr Frucht, ja, die in der Ewigkeit bleibt. Was bedeutet das jetzt ganz konkret? In einem ersten Gedankengang müssen wir uns damit beschäftigen, was Frucht ist. Was ist jetzt Frucht? Und das müssen wir aus 2 Perspektiven sehen. Einerseits Frucht aus göttlicher Perspektive. Frucht, und das ist so entlastend, ist nur das, was Gott selbst durch uns wirken kann. Und Jesus Christus ist uns da ein Vorbild. Er tat nur, was sein himmlischer Vater durch ihn wirkte. Er vollbrachte die Werke, die Gott ihm gab. Er konnte sagen, denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat, dass ich sie vollbringe, die zeugen von mir. Und auch unser Fruchtbringen hat seine Wurzeln im Plan Gottes mit uns. Das ist mein Vers für dieses Jahr und ich muss sagen, dieses Jahr 2001 war kein leichtes Jahr für mich und trotzdem, da ist mir dieser Vers so besonders wichtig geworden, ich habe ihn mir als zum Jahresvers genommen, Johannes 15, Vers 16, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Nicht ich habe mich erwählt, um Gott zu dienen. Er hat mich erwählt und es ist seine Verantwortung, dass aus meinem Leben Frucht erwächst. Also das hat mich gerade in diesem Jahr besonders entkrampft und entlastet. Er ist es, der es wirkt. Und in Epheser 2, Vers 10 heißt es, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Friedrich von Bodelschwingh sagte, wir können Gott nur mit dem dienen, was er selber in uns schafft. Ja, diese Tatsache ist enorm befreiend. Gott ist es, der die Frucht in uns wirkt. Wir müssen sie nicht selbst krampfhaft produzieren. Aber wie mein Mann heute schon gesagt hat, Gott baut die Gemeinde, er ist es. Und trotzdem nimmt er uns auch in Verantwortung. Und so schaut die zweite Perspektive aus, die Frucht aus der menschlichen Sicht. Frucht ist, was ein Christ in Abhängigkeit von Gott und seinem Willen tut. In dieser Aussage ist jetzt die Verantwortung des Menschen begründet. Auch dafür hat Jesus uns ein Vorbild hinterlassen. Er sagt in Johannes 5, Vers 30, ich suche den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus Christus forschte also jeden Tag und bei allem, was er tat, nach dem Willen Gottes. Ein paar Beispiele aus seinem Leben. Jesus verwandelte Wasser in Wein, nicht als Maria in Bad, sondern erst, als er innerlich von Gott den Auftrag dazu bekam. Oder er ging nicht auf die Bitte der Jünger hinauf nach Jerusalem, sondern erst, als er von Gott Weisung bekam. Und ein Bibelwort, das ich besonders liebe, in Markus 1, Vers 38, er gab dem Drängen der Menschen nicht nach, da heißt es, alle suchen dich, sondern er konnte nach einer frühmorgendlichen Gebetszeit sagen, lasst uns anderswo hingehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Er war unabhängig von Menschen, weil er ganz abhängig vom Vater war. Und deswegen fordert Jesus uns auf, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Es kommt also bei uns, unsere Verantwortung ist es also ganz fest, ja, in Jesus zu bleiben, in der Abhängigkeit, in der Verbindung mit ihm zu bleiben. Wenn wir mit ihm verbunden sind, sind wir kindlich von ihm abhängig. Und unsere Ohnmacht, unsere leeren Hände, geben dann Gott die Möglichkeit, Frucht durch uns zu wirken. Eigentlich braucht er immer nur unsere leeren Hände, jeden Morgen. Herr, da bin ich und du kannst mit mir machen, was du willst. Und nun zeig mir auch, was dran ist. Leere Hände, nicht gefüllte. Die gefüllten muss er oft erst leer machen. Er braucht die leeren Hände. Ja, und Gott freut sich, wenn wir unser Leben ihm immer wieder vertrauensvoll hingeben. Und unser Dienst, der soll aus Liebe und Dankbarkeit für unsere Errettung geschehen. Sonst werden unsere gut gemeinten Aktivitäten oft leicht zur frommen Selbstdarstellung. Da können wir dann auch immer wieder mal unsere Motive überprüfen, warum wir eigentlich dies und jenes tun. Und je nach Hingabe des Lebens, da wird der Zirkel eingestochen, wird ein Christenleben unterschiedlich viel Frucht bringen. Aus Gottes Sicht ist für jeden Christen größtmöglichste Frucht denkbar. Aber das Verhalten des Menschen, seine Hingabe, entscheidet dann letztlich, wie viel am Ende seines Lebens tatsächlich Frucht vorhanden ist. Auch das möchte ich durch ein paar Bibelstellen untermauern. In Markus 13, Vers 23 heißt es, wo aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, erst hören, versteht, der wirklich Frucht bringt. Und einer trägt 100, der andere 60 und der andere 30-fach. Oder, das hat mein Mann heute auch schon zitiert, aus 1. Korinther 3, da heißt es dann, wenn jemandes Werk bleiben wird, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, also auch das ist bei einem Christen möglich, so wird er Schaden leiden. Und das Werk wird vollbrennen, verbrennen, das eben, ja, wo wir es selber geschafft haben, wo wir eben nicht in der Abhängigkeit vom Vater gehandelt haben, sondern wo wir vielleicht gut gemeint, aber ihm vielleicht sogar vorausgelaufen sind und Dinge getan haben, die er gar nicht von uns gewollt hat. Immer heißt es hinterher, nachfolgen, nicht vorauslaufen. Das wird Frucht für die Ewigkeit bringen. Ja, und 2. Korinther 5, Vers 10 ist eigentlich eine ernste Stelle. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Also unser Leben wird einmal bewertet vor dem Richterstuhl Christi. Und es ist was ganz was Schönes und Kostbares, wenn wir hier unser Leben ihm immer wieder neu, muss ich auch sagen, immer wieder neu, ihm ganz hingeben. Und dann dürfen wir wissen, dann wird er durch uns wirken und viel Frucht wird dadurch geschehen. Ja, Gott möchte aus uns Frauen fruchtbare Reben machen. Und das gibt unserem Leben dann auch diesen befriedigenden Sinn. Das macht unser Leben reich und sinnvoll und schön. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Gott braucht Frauen, die ihm eben vom ganzen Herzen dienen wollen. Die Bandbreite der Dienstmöglichkeiten für uns Frauen ist sehr groß. Wo sollen wir anfangen? Ihr lieben Frauen, Gott ist es äußerst wichtig, dass wir ihm so dienen, wie er es will, und nicht, wie wir uns den Dienst vorstellen. Was meine ich damit? Und damit kommen wir zu unserer Prioritätenreihenfolge. Damit meine ich also ganz speziell, dass Gott Frauen braucht, die ihm nach biblischen Prioritäten dienen. Was heißt das ganz konkret? Dazu diese Grafik. Sie veranschaulicht uns die wichtigsten Lebensbereiche der gläubigen Frau und zeigt uns auch die von Gott bestimmte Prioritätenreihenfolge. Wisst ihr, ich musste in meinem Leben schon die Erfahrung machen, dass Gute und Richtige, aber am falschen Platz, kann ganz verkehrt sein. Das Gute und Richtige am falschen Platz kann ganz verkehrt sein. In diesem Teil beschäftige ich mich nun zuerst mal mit der verheirateten Frau und auch Mutter. Warum? Weil sie ganz besonders in diesem Prioritätenkonflikt steht. Sie wird nämlich neben Ehe und Familie nicht so viel Zeit und Kraft haben, um sich so einzusetzen, wie es eine Unverheiratete tun kann. Gleichzeitig möchte ich aber damit auch den Wert des ledigen Standes hervorheben. Im Korintherbrief heißt es vom Vorrecht des ledigen Standes in 1. Korinther 7, Vers 32: Ich will, dass ihr ohne Sorge seid. Die Unverheiratete ist für die Dinge des Herrn besorgt, wie sie dem Herrn gefalle. Der Verheiratete ist aber für die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. Paulus stellt ganz nüchtern fest, dass ein unverheirateter gläubiger Mensch noch intensiver danach trachtet, wie er dem Herrn gefallen kann. Eine ledige Christin hat einfach trotz Beruf noch mehr Zeit, sich für den Herrn und für die Verbreitung des Evangeliums einzusetzen. Wochenenden und Urlaubszeiten stehen ihr doch in einem ganz anderen Maße zur Verfügung wie einer verheirateten Frau bzw. Mutter mit mehreren Kindern. Wie sehen nun die biblischen Prioritäten aus? Die erste Priorität bezieht sich auf jede gläubige Frau, verheiratet, ledig, verwitwet oder geschieden. Die erste Priorität lautet: Gott soll den ersten Platz in unserem Leben einnehmen. Im Zentrum des Lebens einer Christin steht also ihre persönliche Beziehung zu Gott. Kein anderer Kreis ist so notwendig, kein anderer Bereich darf die Frau so in Beschlag nehmen, dass sie keine Zeit für die Pflege ihrer Liebesbeziehung zu ihrem himmlischen Vater und ihrem Erlöser Jesus Christus hat. Diese Wahrheit finden wir im Leben von Maria und Martha bestätigt. Ich möchte euch diesen Abschnitt vorlesen, er ist mir sehr wichtig geworden, schon in meinem Leben, immer wieder. Wer mitlesen will, in Lukas 10, Vers 38 bis 42, da heißt es: Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass Jesus in ein Dorf kam. Und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen wird. Jesus tadelt Martha gewiss nicht für ihren Dienst in der Küche. Gastfreundschaft und die damit verbundenen Pflichten werden uns in der Bibel an vielen Stellen geboten. Nein, Jesus Christus tadelt die falschen Prioritäten. Wir sehen, das Gute am falschen Platz wird falsch. Jetzt wäre zuerst das Hören auf Jesu Worte dran gewesen. Maria hatte das gute Teil erwählt. Sie hatte erkannt, dass sie jetzt zu Jesu Füßen sitzen muss, um zuerst das Lebensbrot für die Seele zu erhalten, bevor die Speise für den Leib zubereitet wird. An der Stelle möchte ich ganz persönlich werden. Liebe Schwester, verbringst du Zeit mit Gott im stillen Kämmerlein? Lässt du ihn durch sein Wort zu dir sprechen und redest du mit ihm im Gebet? Die Pflege der Liebesbeziehung mit Jesus Christus hat unbedingt erste Priorität in unserem Leben. Und von dieser engen Beziehung zu Gott fließt dann göttlicher Segen auch auf unsere anderen Lebensbereiche. Und das wird dann die Frucht wirken, wenn wir aus der Stille kommen. Unser Dienst für Gott beginnt immer in der Stille. Da legt er uns dann auch die Dinge aufs Herz, die er von uns getan haben will oder auch nicht getan haben will. Und wenn du diesen wichtigsten Bereich in deinem Leben vernachlässigt hast, und ich denke, wir haben alle, ganz ehrlich sein, alle vielleicht immer wieder mal damit zu kämpfen, dann bitte geh heute nicht heim oder geh heute heim mit dem festen Entschluss, Jesus Christus an den ersten Platz in deinem Leben zu stellen. Und wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Vielleicht bedeutet das für dich, die Zeit in der Nähstube zu kürzen oder statt drei verschiedene Kuchen zu backen, eine Sorte mit dreifacher Menge zu machen. Ja, selbst wenn man mehrere Kinder hat, muss das Stillwerden vor Gott möglich sein. Gott will uns nicht Kinder anvertrauen, damit wir mit der Ausrede kommen können, keine Zeit mehr für ihn übrig zu haben. Ich kann unmöglich sagen, dass ich Gott liebe, wenn ich keine Zeit mit ihm verbringe. Das beißt sich. Lieben heißt Zeit haben. Ich las über die Mutter von John Wesley. Sie hatte 19 leibliche Kinder, dass sie sich jeden Mittag für eine Stunde in ein Zimmer einschloss, um Zeit mit ihrem Erlöser zu verbringen. Dem Herrn liegt mehr an deiner Liebe zu ihm als an deinem Tun für ihn. Bitte lasst uns ganz neu bewusst werden, unser persönliches Leben und unser Dienst für Gott, sprich unsere Frucht, wird von diesem Zentrum aus bestimmt. Nun kommen wir zum zweiten Kreis. Die Ehe für die verheiratete Frau ist die zweite Priorität der Ehemann. Kann ich das biblisch belegen? Ja, in Titus 2, Vers 5 haben wir die entsprechende Bibelstelle. Alte Frauen sollen Lehrerinnen des Guten sein, damit sie jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, den eigenen Männern sich unterordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Gottes Wort ist so genau, dass wir auch aus der Anordnung der Aufzählung Prinzipien ableiten können. Für eine christliche Ehefrau lauten die biblischen Prioritäten für das Familienleben so: erstens, sie soll ihren Mann lieben, zweitens, sie soll ihre Kinder lieben und drittens, sie soll ihren Haushalt führen. Daran sehen wir, dass die eheliche Beziehung vor der Beziehung zu den Kindern und der Haushaltsführung kommt und auch vor dem Dienst in der Gemeinde. Wie viel Nöte entstehen, weil diese Reihenfolge umgekehrt wird? Wieder haben wir es. Das Gute und Richtige am falschen Platz kann böse Auswirkungen haben. Ehen können in große Krisen geraten, wo Frauen ihre Kinder vor ihren Mann stellen. Wenn die Sprösslinge groß bzw. aus dem Haus sind, hat man sich dann auseinandergelebt. Ja, man hat über Jahre vernachlässigt, die Ehebeziehung zu pflegen. Liebe Schwester, dein Dienst für Gott beginnt in deiner Ehe. Bist du für deinen Ehemann das Gegenüber, das sich Gott für ihn ausgesucht hat? Kannst du akzeptieren, dass Gott dich für deinen Mann geschaffen hat? In 1. Korinther 11, Vers 9 heißt es, denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Ja, machen wir es unseren Männern schwer, mit unserem vielleicht herrschen wollen daheim, mit dem Recht haben wollen, mit der fehlenden Bereitschaft, sich vielleicht uns auch ihm unterzuordnen, oder freut er sich von ganzem Herzen, mit uns verheiratet zu sein? Die Ehefrau, wie sie in Sprüche 31 beschrieben wird, mag uns anspornen, unsere Ehemänner zu lieben. Da heißt es, eine tüchtige Frau, wer wird sie finden? Denn ihr Wert steht weit über Korallen. Das Herz ihres Mannes vertraut auf sie und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Fühlt sich dein Mann von dir geliebt und wertgeschätzt? Lobst du ihn eifrig? Ihr lieben verheirateten Frauen, heute Abend mal den Mann kräftig loben. Dann wird er sicher stolz auf dich sein, wie der Ehemann es in Sprüche 31 war. Da heißt es, ihre Söhne stehen auf und preisen sie glücklich, ihr Mann steht auf und rühmt sie. Zurück zur Kreisfolie. Wir haben gesehen, dass im Zentrum unseres Lebens die Beziehung zu Gott steht. Zweite Priorität hat der Ehemann. Ich bin für ihn als Hilfe geschaffen. Nun kommen wir zum dritten Kreis. Die dritte Priorität im Leben einer Frau, der Gott Kinder anvertraut hat, ist nun ihre Mutterschaft. An der Stelle möchte ich aber nicht unerwähnt lassen, dass ein Leben ohne Kinder kein minderwertiges Leben ist. Die erste Priorität, sprich meine Beziehung zu Gott, macht mein Leben sinnvoll, ob verheiratet oder nicht, ob mit Kindern oder ohne. Das werden wir dann im nächsten Teil noch ausführlich behandeln. Auch der Punkt wäre jetzt umfassend zu behandeln. Und ich möchte nur eins herausheben, dass es heute nicht selbstverständlich ist, dass eine Mutter ihre göttliche Berufung angenommen hat und ihre Rolle als Mutter und Hausfrau von ganzem Herzen und mit ganzer Überzeugung ausfüllt. Jetzt muss ich mal trotzdem kurz fragen, wie viele Mütter haben wir denn eigentlich unter uns? Wenn wir mal die Hände heben. Doch, eins, zwei, drei. Ja, gut, danke. Heute strebt die moderne Frau in die Berufswelt. Und auch Christinnen sind ja nicht von diesem Zeitgeist ausgeschlossen. Ihr lieben Mütter, kommt euch nicht minderwertig vor, wenn ihr, wenn es eben die Finanzen erlauben, daheim sein könnt und die Erziehung eurer Kinder wichtig nehmt. Unsere Kinder brauchen uns, wir sind nicht zu ersetzen. Aber das Allerwichtigste ist, dass Gott es so will. Er möchte, dass wir unsere Rolle als Mutter und Hausfrau wirklich ausfüllen. Und ihr Lieben, da heißt heute, intensiver gegen den Strom zu schwimmen als noch vor 50 Jahren. Ja, das ist nicht einfach. Wir kriegen immer infiltriert, ach daheim, das ist ja nichts und da bist nichts und da kannst nichts und da hast nichts. Nur draußen, da bist du wer und da kannst du was. Und das ist nicht einfach, ja, dann auch sagen zu müssen, ja, ich bin Hausfrau, ja, ich bin daheim. Ja, also das, da muss man schon innerlich hundertprozentig diese Festigkeit haben. Ich weiß, das ist von Gott her mein Platz. Aber ihr wisst gar nicht, wie viel Segen dann auch wieder auf andere ausgehen kann. Die Mütter auch, die im Beruf stehen, auch ungläubig, die suchen letztlich Orientierung. Und wie schön ist es, wenn dann welche dastehen, gerade auch junge Frauen, die sagen, du, ich mach dir Mut, wir packen das und jetzt haben wir vielleicht mal eine schwierigere Phase mit den Kindern, aber wir wollen doch Gott Freude machen und kommen, wir beten miteinander oder ich mach dir Mut, wir schaffen das, ja, wir flüchten nicht. Ja, stellt euch vor, wenn ihr als Mutter vielleicht sogar einen Missionar oder eine Missionarin heranziehen könnt und ihr das nötige Rüstzeug mitgebt, damit sie später treu ihren Dienst oder seinen Dienst tun kann, haben wir da nicht viel für diese Welt getan? Gottes Plan, die Errettung von Menschen, darf vielleicht durch eines oder mehrere unserer Kinder weitergehen. Lasst uns zu dieser Perspektive, zu dieser Ewigkeitsperspektive ermutigen. Nehmt bitte eure Mutterschaft, eure Berufung zur Mutterschaft an, beim ersten Kind und beim dritten oder vierten Kind wieder ganz neu. Wie erfüllen wir Mütter nun die Anordnung Gottes, unsere Kinder zu lieben? Wir müssen unseren Kindern zeigen, dass wir sie lieb haben. Wie sieht das konkret aus? Unsere Kinder brauchen Wertschätzung, das heißt ein grundsätzliches Angenommensein mit all ihren Schwächen. Habe ich auch mein schwieriges Kind als Gabe Gottes angenommen? Sage ich ihm auch, dass es wertvoll ist? Also ich stehe gerade da so mittendrin, ich muss euch sagen, es fällt mir nicht leicht. Gerade so ein Teenager, der mir gerade ein bisschen Kummer macht, ja. Und ihm trotzdem sagen, ich habe dich lieb und du bist wertvoll. Also ich bin da gerade ganz schön in der Gemeinschaft mit dem Herrn am Ringen. Ja, auch in der gläubigen Familie gibt's da Probleme, ja. Unsere Kinder brauchen konzentrierte Aufmerksamkeit durch Spiel und Gespräch. Und das hört im Teenageralter nicht auf. Man sagt immer, ach, da weil die Kinder klein sind, dann brauchen sie mehr. Ich sage euch, wenn sie größer sind, brauchen sie noch mehr Gesprächszeit. Ja, und da muss man noch feinfühliger sein, wann man jetzt mal so, wann sie mal gut drauf sind, dass man mit ihnen reden kann. Wenn man rundum eingespannt ist, hat man dafür überhaupt keine Antenne. Ja. Planen wir solche Phasen in unseren Alltag ein? Unsere Kinder brauchen Lob und Ermutigung. Überprüfen wir uns einmal selbst, ob wir an einem Tag mehr loben oder mehr tadeln. Ihr Lieben, ich musste mir von meinem Sohn kürzlich sagen lassen, es hat mich sehr erschreckt, wenn ich mit dir zusammen bin, höre ich immer nur ungute Sachen. Ja, immer nur Ermahnung und Tadeln. Das habe ich mir so zu Herzen genommen. Und gerade die letzten 2 Tage vor der Abreise habe ich gesagt, Herz, musst du mir helfen, dass ich mich beherrsche. Und wenn es nicht so läuft, dass ich trotzdem still bin. Und er hat immer, ich habe schon gemerkt, er war immer in der Erwartungshaltung, wann kommt jetzt wieder irgendwie was Negatives. Ich bin zu meinem Mann gelaufen, ich habe gesagt, du, er macht schon wieder nett, aber ich bin jetzt still. Und am Abend kam er und hat gesagt, Mutti, du hast dich heute nicht aufgeregt, ich hab dich lieb. Also wenn ich jetzt das schaffe, so weiterzumachen, dann wäre ich so dankbar. Ja? Also ich muss auch sagen, ich bin momentan eben seelisch, nervlich nicht so gut drauf und von daher auch dieses wahrscheinlich mehr Nörgeln. Aber ich habe es mir so zu Herzen genommen und das hat mir Mut gemacht. Ich durfte an einem Tag, wo ich mich so beherrscht habe, schon Frucht ernten. Ja? Das hat mich so gefreut und mich auch wieder neu motiviert, jetzt den Weg weiterzugehen. Könnt ihr für mich beten, dass ich es schaffe? Ja, sie brauchen auch Zärtlichkeit und Berührung. Mein Sohn zum Beispiel, den kann ich tagsüber nicht anfassen. Da stellt er die Stacheln auf. Aber abends im Bett, dann frage ich, darf ich dir nochmal den Rücken kraulen? Das hat er gern. Und dann kommt es immer wieder mal vor, dass er das erlaubt. Und da kommt dann die körperliche Nähe auch zum Tragen. Ja, Kinder brauchen Zeit und Liebe. Äußert sich im Zeithaben. Unsere Kinder lieben bedeutet aber auch, den Ungehorsam des Kindes zu strafen. Das ist ja heute auch nicht mehr modern, ja? Und den Charakter durch Belastungen zu schulen. Unsere sagen immer, ja, alle anderen brauchen nichts machen und wir müssen, andere kriegen für Staubsaugen noch Geld, wenn sie mal ihr Zimmer machen und wir müssen so machen. Also wir schwimmen immer gegen den Strom, aber auch da müssen wir uns an die biblischen Prinzipien einfach orientieren. Aber natürlich, Liebe und Strenge muss das richtige Verhältnis haben. Und da bin ich selber immer am Tasten, wie schaut jetzt der richtige Weg aus. Vor allem bedeutet es aber, unseren Kindern Gott und sein Wort lieb zu machen und ihm eine konsequente Nachfolge als einzigen sinnvollen Lebensstil vorzuleben. Ihr Lieben, wenn ich diesen Punkte aufzähle, dann weiß ich, dass ich eigentlich gar nicht reden dürfte hier vor euch. Es gibt keinen Bereich in meinem Leben, wo ich so viel Versagen aufzuweisen habe, wie im Umgang mit meinen Kindern. Ja, da bin ich fast jeden Tag komme ich mir da so als Versager vor. Aber ich will nicht aufgeben. Nicht aufgeben, weitermachen. Und ja, beten vor allem für unsere Kinder. Gott will, dass wir ihm zuerst in unserer Familie dienen. Wir werden zuerst von ihm an diesem Platz gebraucht. Deswegen nochmal die Ermutigung, lasst uns unsere Berufung als Mutter wieder neu annehmen. Da wollen wir zuerst fruchtbare Reben für ihn sein. Im Wort Berufung steckt übrigens auch das Wort Beruf drin. Lass uns doch unser Mutter- und Hausfrauensein auch als Beruf sehen. Als Mütter sind wir Selbstständige. Wir müssen nicht um 6 Uhr außer Haus und die Launen eines Chefs ertragen, sondern wir können unsere Zeit selbst einteilen. Wir vereinen ja eigentlich viele Berufe. Erzieherin, Raumgestalterin, Köchin, Krankenschwester und so weiter. Ja, ich sag oft, meine Familie ist mein Beruf. Da muss ich treu und pflichtbewusst sein. Ja, und nach der Familie erschließt sich für eine christliche Frau und Mutter in der Gemeinde und darüber hinaus ein riesiges Betätigungsfeld. Aber langweilig wird es einer Christin also nie, braucht es nie langweilig sein, dass sie sagt, also ich weiß ja gar nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Also das werdet ihr noch sehen. Am Ende werdet ihr sagen, huch, das kann ja gar nicht sein. In Titus 2, Vers 5 wurde dann auch noch der Haushalt angesprochen. Er steht an letzter Stelle und gehört aber auch zum Bereich Familie. Bei manchen sachorientierten und fleißigen Hausfrauen kann der Haushalt sogar vor Mann und Kinder kommen. Ein gebügelter Wäscheberg befriedigt ja doch mehr als eine halbe Stunde Spielzeit mit den Kindern. Und wer an dieser Stelle gefährdet ist, und das bin ich, muss ich sagen, auch, bin auch eher sachorientiert, den ermutige ich, mehr Zeit in die Beziehung als in Sachen zu investieren. Damit will ich aber nicht sagen, dass ich einen schlampig geführten Haushalt befürworte. Nein, ich möchte nur einer perfektionistischen Haushaltsführung vorbeugen, unter der die Beziehung zu Mann und Kinder leiden kann. Auch hier gilt, das Gute und Verkehrte kann an falscher Stelle ebenfalls sein. Ich möchte den Punkt über die Prioritäten einer gläubigen Frau mit folgender Ermutigung abschließen. Wenn einer von uns hier klar geworden ist, dass sie ihre Prioritäten in ihrem Leben bisher falsch gesetzt hat, und ich muss sagen, wir sind früher sogar gelehrt worden, ja, innerhalb der Gemeinschaftsbewegung gelehrt worden, zuerst an erster Stelle steht Gott. Das wurde aber gleichgesetzt mit Dienst in der Gemeinde, ja. Und dann kommt Ehe und dann kommt Familie. Und ich muss euch sagen, das ging schief. Unsere Ehe hat gelitten. Wir kamen in solche Krisen. Die Kinder waren zwar noch klein, die haben das nicht so mitgekriegt, aber unsere Ehe hat arg gekriselt. Und dann sind wir durch das Studium der Bibel und auch durch Hilfe anderer, durch Kassettenvorträge, sind wir draufgekommen, wenn an erster Stelle Gott steht, heißt das noch nicht, ist das nicht gleichzusetzen mit Dienst in der Gemeinde. Gott soll an erster Stelle setzen. Unsere Liebesbeziehung zu ihm darf durch nichts, auch nicht durch den Ehemann und durch die Kinder, ja, verdrängt werden. Aber der Dienst in der Gemeinde kommt an vierter Stelle und nicht an erster Stelle. Und da gilt es immer wieder, die Prioritäten neu zu setzen. Und von der biblischen Prioritätenreihenfolge her haben wir auch den Mut, einmal Nein zu sagen. Zu sagen, das ist heute nicht dran. Und ich muss euch sagen, bei uns hat sich das jetzt im Laufe der letzten 10 Jahre so wunderbar eingebürgert. Wir haben einen freien Tag, einen freien Abend die Woche, einen Eheabend und einen Gebetsvormittag mit meinem Mann. Davon wird er jetzt gerade reden, nebenan wahrscheinlich. Könnt ihr dann die Kassette hören. Und das hat unsere Ehe gefestigt. Das hat uns immer wieder geholfen, die Prioritäten zu überdenken. Und mein Mann ist noch nie so viel weg wie jetzt, ja. Aber ich bin keine frustrierte, unbefriedigte Ehefrau. Weil wir trotzdem, es geht nicht um die Quantität der Zeit, es geht um die Qualität und um die richtige Herzenseinstellung und Gesinnung. Und wenn die sich mit den biblischen Prioritäten deckt, dann wird es eine glückliche Ehe geben. Und dann wird es keine unbefriedigten Partner geben. Hundertprozentig nicht. Ja? Aber es bedeutet eben immer wieder, auch miteinander, das neu durchzudenken und zu überlegen. Zu sagen, wo sage ich ja, wo sage ich nein. Mein Mann nimmt zum Beispiel eben generell keine Dienste am Montag an. Da steht im Terminkalender Familientag. Ja? Und der ist viel an. Das reicht uns dann. Ja? Sicher, es kommt dann ab und zu nochmal was dazu, jetzt wenn die Kinder Geburtstag haben oder so, dass sie dann frei nimmt. Aber das ist für uns so ein Angelpunkt. Und da weiß ich auch, da können wir dann die Dinge alle besprechen, die sonst eben so unter den Tisch fallen. Ja, also, das Schöne ist aber, auch wenn wir Prioritäten falsch gesetzt haben, wir haben es gemacht und man macht es doch immer wieder, wir können Buße tun und neu anfangen. Das gibt's nirgends so wunderbar wie bei unserem Herrn und Heiland. Es gibt immer einen Neuanfang. Ich kann heute heimgehen und sagen, Herr, ich habe es verkehrt gemacht, vergib mir, hilf mir zu einem Neuanfang. Und er schenkt einen Neuanfang. Und es kann anders weitergehen. Es muss nie in diesen verfahrenen Bahnen bleiben, wie wir, in denen wir vielleicht gerade stecken. Es gibt immer einen Neuanfang anhand biblischer Prinzipien. Da mache ich euch Mut. Und das Leben darf dann unabhängig von den Lasten, die wir sowieso noch mitzutragen haben, aber was die biblischen Prioritäten angeht, darf unser Leben ein glückliches Leben sein. Ja, an der Stelle möchte ich jetzt vielleicht kurz, dass wir still werden miteinander. Kann es vielleicht auch mal gerade ausmachen. Nun kommen wir zu den Dienstmöglichkeiten einer gläubigen Frau innerhalb der Gemeinde. Wir stellen uns die Frage, wie können wir als Frauen konkret am Bau des Reiches Gottes mitwirken? Welche Aufgaben und Dienste hat Gott für seine weiblichen Geschöpfe innerhalb der Gemeinde bereitet? Und ich möchte mit dem einflussreichsten, aber zugleich unattraktivsten Dienst beginnen. Es ist das Gebet. Die Frau in der Gemeinde, eine treue Beterin. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das Gebet der wichtigste Dienst für einen Christen ist. Gott freut sich über nichts so sehr wie über anhaltendes Gebet seiner Kinder. Wir drücken damit unser kindliches Vertrauen in seine Allmacht und gleichzeitig unsere eigene Hilflosigkeit und Ohnmacht aus. Gott schenkt uns die kostbarsten Zusagen auf das Gebet nach seinem Willen. Ich greife nur eines der wunderbaren Versprechungen Gottes heraus. In 1. Johannes 5, Vers 14 lesen wir: Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Genauso felsenfest bin ich aber auch davon überzeugt, dass der Teufel nichts so sehr hasst wie das Gebet der Gläubigen. Deswegen versucht er, das Gebet mit allen Mitteln zu verhindern. Er sieht uns lieber aktiv im Tun als im Gebet. Sind nicht aus diesem Grunde gerade die Gebetsversammlungen die am schlechtesten besuchten Versammlungen? Luther sagte: Den größten Freundschaftsdienst, den du jemanden erweisen kannst, ist deine Fürbitte für ihn. Und Jim Fraser meint: Ich begehre die Fürbitte glaubender Menschen mehr als alle Schätze dieser Welt. Das sind Aussagen von Glaubensmännern, die die Macht des Gebets in ihrem eigenen Leben erfuhren. Als biblisches Vorbild einer Beterin möchte ich Hannah erwähnen. Von ihr heißt es in Lukas 2, Vers 37, Hannah war eine Witwe von 84 Jahren und wich nicht vom Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Beten und Fasten. Diente Gott mit Beten, Dienst, Gottesdienst. Hannah führte ein intensives Gebetsleben. Eine ältere Frau schickte mir vor einiger Zeit folgenden Buchauszug. Damit wende ich mich jetzt vielleicht gerade an die älteren Schwestern unter uns. Als älterer Mensch fragst du vielleicht: Gibt es noch einen Dienst für uns? Sind wir nicht die überflüssigsten Leute auf der ganzen Welt? Sitzen wir, die wir nicht mehr arbeiten können, den anderen nicht im Wege? Ihr lieben Älteren, auch für euch hat der Herr eine große Aufgabe. Ihr könnt dem Herrn noch dienen, trotz aller Gebrechlichkeit. In einem Ort wohnte eine ältere Frau. Sie dachte: Wenn ich doch wenigstens noch Kartoffeln schälen könnte, dann brauchte ich die Tage nicht so nutzlos zu verbringen. Es war ihr bei diesen Gedanken schwer ums Herz. Dann ging ihr beim Lesen des Wortes Gottes mit einem Male ein helles Licht auf. Du kannst ja noch für die, die keinen Heiland haben, beten. Täglich faltete sie nun ihre Hände und gedachte all der gottlosen Familien im Dorf. 10 Jahre verrichtete sie diesen treuen Dienst. Plötzlich gab es eine Erweckung und viele fanden Frieden. Auch ich kann ein ähnliches Beispiel erzählen. Als wir nach Ilvesheim bei Mannheim zogen, lernten wir eine gläubige Frau kennen. Sie erzählte uns, dass sie schon jahrelang nach dem Telefonbuch für die Ilvesheimer Einwohner betete. Heute gibt es an diesem Ort eine Gemeinde. Die Ewigkeit wird offenbar machen, wie wichtig dieser Gebetsdienst dieser Frau war, nach Telefon unbekannte Menschen vor den Herrn gebracht. Ja, die Missionsgeschichte berichtet von einer Farbigen, die das hohe Alter von 105 Jahren erreichte. Einst kam zu ihr ein gläubiger Kaufmann. Er sagte: Warum lässt Gott euch wohl so lange hier, arm, blind und krank, da ihr im Himmel so selig sein könntet? Die Frau antwortete: Herr, zwei Dinge müssen im Reich Gottes getan werden. Das erste ist beten, das andere wirken. Mich erhält Gott, dass ich noch bete, euch, dass ihr wirkt. Ich habe mich gerade vor kurzem sehr über einen Brief meiner über 80-jährigen Schwiegermutter gefreut. Sie ist im Dezember Witwe geworden und sie schrieb, dass sie nun viel Zeit zum Lesen und Beten nützen würde. Wie reich kann doch noch ein Leben im Alter sein? Ich persönlich bin auch sehr dankbar für den Gebetsdienst älterer Schwestern. habe heute von Erika gehört, sie habe ich erst hier kennengelernt persönlich. Und jetzt erfahre ich, dass sie für uns betet. Ja, und wenn mein Mann unterwegs betet, hat sie für mich gebetet, dass sie, wo ich jetzt alleine daheim war. Ja, das habe ich heute erfahren und ich bin so dankbar dafür. Das ist für mich so was Kostbares und Wertvolles. Ja, und ich darf einigen älteren Schwestern meine persönlichen Gebetsanliegen schicken und weiß, dass ihr Gebet in meinem Leben viel ausrichtet. Ich möchte manchmal nur sagen, ich bin eigentlich nur das, was andere für mich beten. Ja. Aber das Gebet ist nicht nur das Vorrecht der alten Frauen oder älteren Menschen. Machen uns diese Beispiele nicht Mut, auch solchen Dienst zu verrichten? Darf ich wieder ganz persönlich werden? Betest du regelmäßig für die Errettung von Menschen, für deine ungläubigen Verwandten, Freunde, Arbeitskollegen und Nachbarn? Bringst du die Nöte deiner Glaubensgeschwister in der Fürbitte vor dem Herrn? Hast du eine Last für die Mission? Es ist gut, wenn unser Lebensstil vom Gebet geprägt ist. Ich merke auch, gerade wenn es mir nicht so gut geht, das hilft immer wieder aus der Selbstumkreisung wegzukommen, hin zum anderen, wenn man an andere denkt. Und mir war das ein Gebetstagebuch eine ganz, ganz große Hilfe. Das ist sicher schon das dritte oder vierte, das ich habe. Irgendwann fallen die dann auseinander. Und das kann man dann so fein auch ein bisschen aufteilen. Da habe ich meine ganz persönlichen Anliegen drin. Das hilft auch unwahrscheinlich, wenn man in Krisen kommt und dann sieht, hoppla, da hat der Herr so geführt und das hat er so zum Ende gebracht. Manche Fragen sind noch nicht geklärt, aber da hat er mich durch das Gotteswort getröstet. Also ich kann euch nur sagen, auch für die persönlichen Anliegen, es ist wunderbar, wenn man so ein Gebetstagebuch hat und die Anliegen aufschreibt. Und in Krisen kann man sich daran so festhalten und das Vertrauen wieder neu, ja, daran auch aufrichten. Aber dann kann man es auch einteilen, an dem Tag für Mission beten, dann für die Nachbarn oder für die Gemeindeglieder oder für, ja, Verwandte, für Arbeitskollegen. Dann hat man nicht jeden Tag die gleiche Liste, das ist auch, da kommt man schneller in Routine, sondern hat neben, also wir haben so jeden Tag so die sich immer wiederholen, ja, die eigene Familie und so weiter. Und dann aber so jeden Tag dann noch besondere, also eine bestimmte Gruppe. Und das gibt einfach Abwechslung im Gebetsleben. Und schön ist dann einfach zu sehen, wie der Herr über die Jahre, ja, dann auch Gebet beantwortet hat. Ihr seht also, der Dienst für Gott beginnt im Verborgenen. Da, wo nur der himmlische Vater hinsieht, wo es keine Anerkennung für den Dienst gibt. Aber Gott verspricht es trotzdem zu vergelten. Und wer im Verborgenen ein treues Gebetsleben führt, dem wird es auch ein Anliegen sein, das in der Gemeinde gebetet wird. Dann nun die Frage, wie sehen unsere Gebetszusammenkünfte in der Gemeinde aus? Gibt es Gebetszellen? Existieren bei euch schon Gebetszweierschaften oder Frauengruppen, die sich regelmäßig zum Gebet treffen? Ich freue mich über die Frauen, die sich für neue Gebetskreise einsetzen. Und nach einem dieser Vorträge, habe es dann Monate später gehört, haben mir dann Frauen berichtet, dass sie nach dem Vortrag dann Gebetszellen eingerichtet haben. Und das hat mich riesig gefreut. Noch einmal die Frage, nimmst du an den Gebetsversammlungen der Gemeinde teil? Ist der Gebetskreis, wenn es so etwas schon gibt, die wichtigste Veranstaltung in der Woche? Als Mütter müssen wir natürlich wieder Prioritäten setzen. Wir können nicht so oft außer Haus sein. Ich musste diesbezüglich auch schon eine Entscheidung treffen. Und ich verzichtete lieber auf die Teilnahme am 14-tägigen Hauskreis, um dafür beim wöchentlichen Gebetskreis dabei zu sein. Damit konnte ich auch meinen Kindern zeigen, wie wichtig mir das Gebet ist und dass es eben ohne Opfer in der Richtung eben nicht geht. Mit der Verheißung, wo zwei auf Erden eins werden, worum sie bitten, das soll ihnen werden, möchte ich euch, liebe Schwestern, herzlichst zum Gebetsdienst ermutigen. Und die, die noch keine Gebetspartnerin haben, dann geht heute heim und sagt, Herr, ich bitte dich um eine Gebetspartnerin. Das habe ich als Junggläubige gemacht. Das war mir so ein Anliegen, eine Gebetspartnerin zu haben. Ich habe dann eine ältere Schwester bekommen, die hätte ich mir nicht ausgesucht. War so vom Wesen her nicht so mein Typ, aber wir hatten dann über die Jahre so eine innige Gebetszeit und ich denke gerne daran zurück, an diese Gebetszweierschaft. Ja, die Beter sind die wertvollsten Mitarbeiter in der Gemeinde und darüber hinaus.